Letzte Woche Sonntag, das war ein Gottesdienst. Wir durften 6 Taufen gemeinsam erleben, was total Besonderes. 5 im Vorfeld lang geplante, eine recht spontane. Das ist was Besonderes, sowas erleben zu dürfen. Und genau an dieser Stelle hat es stattgefunden. Und bei der Taufe ist dann ein Part, dass man die Taufformel als Pastor spricht. Und da heißt es, ich taufe dich auf das Bekenntnis deines Glaubens hin in den Lebens- und Herrschaftsbereich Jesu Christi hinein. Was heißt das in den Lebens- und Herrschaftsbereich Jesu Christi hinein? Was heißt es, Christ zu sein? Was heißt es, Jesus Christus nachzufolgen? Und was ist da so das Sternchen, die Fußnote? Was ist da so das Kleingedruckte darunter? Das, die Kosten, die Pflichten, die besonderen Möglichkeiten, die Zusagen. Was ist das, was man vielleicht schnell überliest? In der Geschäftswelt, wenn ich mich nicht irre, sonst korrigiert mich danach, spricht man da von den allgemeinen Geschäftsbedingungen, den AGBs. Und wenn man online, und ich kaufe viel, wenn ich was kaufe, eigentlich online, dann ist es so, wenn man durch alles durchgekommen ist, beim Warenkorb und dann Kreditkarten und alles eingegeben, ist am Ende, dass man anklicken muss, ja, ich habe die AGBs gelesen und stimme ihnen zu. Das ist heutzutage, man sagt, die häufigste Lüge überhaupt in unserer Zeit. Weil keiner liest das, also vielleicht einer unter Tausenden oder so. Keiner. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wenn ihr heute nach Hamburg fahren wollt mit der Bahn und ihr bucht das Ticket online, ne, und ihr klickt euch durch und am Ende fragt euch, oh, was ist denn hier das Kleingedruckte, wenn ich das abschließe? Und das heißt die Beförderungsbedingungen. Und das ist eine PDF mit 206 Seiten. Naja, man will ja auf Nummer sicher gehen. Was bedeutet das, wenn ich ein Bahnticket kaufe? Was ist das Kleingedruckte, was man vielleicht übersieht oder was man schnell nicht beachtet? Was ist das Kleingedruckte in der Nachfolge Jesu Christi? Ja, da haben wir die Bibel, was euer Exemplar ist. Bei mir sind das so ungefähr 1500 Seiten. Da würde ich sagen, das ist so das Kleingedruckte. Das schaffen wir heute Vormittag nicht, wir wollen auch noch das Abendmahl zusammen feiern. Deswegen möchte ich mit euch mir 11 Verse anschauen, was Nachfolge bedeutet. Und die Geschichte ist, Jesus sendet 72 Jünger los. Mit einem ganz klaren Auftrag, mit Unterpunkten darunter. Was Nachfolge bedeutet. Und ich glaube, das kann für uns noch interessant sein, was Nachfolge heute, 2018 bedeutet, hier im wunderschönen Hannover. Und ich lese uns diesen Text vor aus Lukas 10, die Verse 1 bis 11. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Erntefelder schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr ihn bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündigt den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft. Selbst dem Staum, der sich in eurer Stadt an unseren Füßen geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. 5 Beobachtungen, was Nachfolge Christi bedeutet. 5 Beobachtungen aus diesem Bibeltext. Die erste, Jesus sendet in die Nachfolge als Team, im Team. Er sendet sie zu zweit, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, ermutigen. Wenn man unterwegs ist bei der Wanderung, wenn es einsam ist, dass man sich unterhalten kann, dass es nicht langweilig wird. Es gibt einen ganz berühmten Bibeltext und der wird auf fast jeder Hochzeit gelesen. obwohl er gar nichts mit Ehe zu tun hat. Ich war letzte Woche Freitag auf einer Hochzeit, da wurde dieser Bibeltext auch wieder gelesen. Und ich möchte euch Ausschnitte davon vorlesen, für die, die lange auf keiner Hochzeit waren. Der steht im Prediger 4 ab Kapitel 9 und ich lese ein paar Ausschnitte daraus vor. Zwei haben es besser als einer, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt der eine von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, um ihm wieder aufzuhelfen. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Diese dritte Schnur dann am Ende dieses Texts, die wird dann ganz traditionell in der Predigt ausgelegt, dass es in der Ehe nicht nur zwei Personen gibt, sondern dass Gott auch dabei ist. Und das ist ein schöner Gedanke, aber in dieser Stelle steht erstmal gar nichts von Ehe dabei. Aber auch in unserem Text finden wir, dass es nicht nur die zwei sind, die unterwegs sind, sondern dass Jesus dabei ist. Jesus ist der, der sie aussendet und er ist, das finde ich ganz spannend, am Ende dieses Verses 1 steht, er schickte sie in die Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Und das finde ich einen starken Gedanken. Da, wo Gott uns hingestellt hat, da, wo er uns hinsenden möchte, da, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir mitarbeiten, da möchte Jesus hinkommen. Er ist es, der uns hingeschickt hat und er möchte dort zu den Menschen kommen. Zusammen sein, nicht alleine, zu zweit oder noch mit Jesus dabei, zu dritt. Vielleicht ist es gerade in deinem Leben für dich das Kleingedruckte. Du bist in der Nachfolge, in der Mitarbeit, im Dienst, vielleicht im Team unterwegs, aber du erlebst, wie anstrengend das gerade ist. Weil auch wenn man wandert, hat man manchmal jemanden neben sich, der quatscht einen die ganze Zeit zu. Er hat ein anderes Tempo, als man will, und es ist total anstrengend. Es ist nun mal so, und das haben wir auch letzten Sonntag gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo man Christ wird, bekommt man eine Familie dazu. Guckt euch um. Ihr konntet sie euch nicht aussuchen. Aber so ist es nun mal. Wir sind zusammen. Und das ist die Botschaft, sich dem nicht zu entziehen, sondern Jesus sendet als Team aus in die Mitarbeit. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass du konkret in deiner Mitarbeit dich gerade alleine fühlst oder in deiner Jüngerschaft, wo du Jesus nachfolgst. Vielleicht entdeckst du jemanden, der unterwegs ist. Oder vielleicht denkst du, na toll, bei uns in unserem Mitarbeiterkreis, ey, ich hätte ja gern ein Team, aber ich suche seit Monaten, seit Jahren und keiner kommt dazu. Niemand. Ich bin das Ein-Mann-Team. Jesus hat dich an diesen Ort geschickt, wo du gerade bist. Und ich wünsche dir und ich hoffe, dass du jemanden entdeckst, der auch an diesem Ort ist, da weiter zu gucken. Und das Kleingedruckte, das ist so dieser Vers 2, weil es wird hier beschrieben, die Ernte ist groß, denn es sind nur wenige Arbeiter da. Großartig, die Ernte ist groß und wir sind wenige Arbeiter. Für mich spiegelt das so ein bisschen wider, was ich in meinem ganzen Leben eigentlich im Bereich Gemeinde und Mitarbeit erlebt habe. Die Ernte ist groß, es gibt super viele Möglichkeiten, super viele Chancen, Dinge, die man machen kann. Und wäre es nicht super, wenn man die doppelte Anzahl an Mitarbeitern hätte? Oder ein mehr oder zwei mehr, das wäre so großartig. Also man erlebt irgendwie zum einen den Mangel oder man wünscht sich mehr, weil man mehr machen könnte. Und das scheint irgendwie im Reich Gottes normal zu sein. Und das ist für mich so eine Fußnote, ja, das scheint so von diesem Bibeltext. Im Reich Gottes ist es normal, dass wir uns mehr Mitarbeiter wünschen. Und das kann uns frustrieren, aber das kann uns auch manchmal entlasten. Ich habe großen Respekt vor Gemeinden, die irgendwann in der Geschichte einen Schritt gegangen sind, wie diese Gemeinde, die irgendwann gesagt haben, hey, es geht nicht nur um unsere lokale Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist größer, zum Beispiel bei uns, als die Waldersee-Gemeinde. Kann ich so nicken mal mitkriegen? Grüß. Ja, okay. Und dann Personen ausgesendet haben und Gemeinden gegründet haben. Und ich war in so einer Phase in dieser Gemeinde noch nicht dabei. Manche von den Älteren waren sicherlich in so einer Phase dabei. Aber ich bin mir sicher, diese Phase war nicht so, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben so viele hochmotivierte, super Mitarbeiter. Boah, wir wissen gar nicht, was wir denen noch für Bereiche geben können. Und unser Plan, unsere Google-Liste ist auch die nächsten Jahre voll. Wir können ihnen gar nichts mehr anbieten, ihre Gaben einzusetzen. Ich glaube, so wird es nie sein, sondern es ist immer irgendwie auch wieder ein Mangel und ein Ring. Und trotzdem in die Situation zu sagen, nein, wir senden Menschen aus. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Und es heißt weiter, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Betet, dass Gott Menschen schickt zur Unterstützung, Mitarbeiter, die das mittragen. Weil es ist seine Ernte, nicht unsere Ernte. Es ist seine Gemeinde und letztendlich nicht unsere. Und das ist unser Job, als Team unterwegs zu sein, in der Nachfolge, in der Mitarbeit und gleichzeitig immer darum zu beten, dass Gott Verstärkung schenkt. Und dann der dritte Punkt, ich finde der herausforderndste. Nachfolge ist herausfordernd und das bedeutet Verzicht und Fokussierung. In Vers 3, geht nun, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was für eine schöne Einleitung. Ich glaube, die Jünger, diese 72, die waren hellwach. Mensch, was kommt jetzt? Und damit Jesus konkret und ganz praktisch. Nehmt kein Geldbeutel, keine Vorratstasche und keine Sandalen mit. Wir haben das eben in der Moderation gehört, wie wichtig das ist, bei einer längeren Wanderung oder bei einer anspruchsvollen möglichst wenig mitzunehmen, leicht unterwegs zu sein. Und ich kenne das aus meinen Hochzeiten, wo dieses Foto herstammt, dass man überlegt hat, an welcher Stelle säge ich meine Zahnbürste ab. Wenn du zu viel absägst, ist es schwer beim Zähneputzen dann den Monat. Aber wenn du sie ganz leckst, musst du das ganze Stück mittragen. Also wo ist genau der beste Punkt, das abzusägen? Das ist die Weisheit sowieso beim Wandern oder so. Was kannst du weglassen? Und hast du deinen Rucksack gepackt, dann gibt's die Faustregel. So, und jetzt nochmal die Hälfte raus. Auf was können wir verzichten, um leichter unterwegs zu sein? Was belastet uns und was brauchen wir eigentlich nicht? Und es gibt, ich weiß nicht wie lange, aber ich finde das ganz spannend, so ein Movement gerade, so eine Minimalistenszene. Das heißt, das ist möglichst viel zu lassen, mit möglichst wenig irgendwie auszukommen. Gar nicht im christlichen Kontext oder so. Und das Ideal ist so, also die Gurus in dem Bereich, die sagen, das Ziel ist eigentlich so, nur 100 Gegenstände zu haben. Das ist so das Ideal, 100 Gegenstände. Fußnote, Bücher, sagen sie dann oft, mein Bücherregal ist ein Punkt. Also es wird immer so ein bisschen gecheatet. Aber diesen Grundgedanken, wir haben in unserem Leben viel zu viel Zeug, das irgendwie loszuwerden, was uns belastet. Das zu verkaufen, Geld zu machen oder zu unserem Sozialkaufhaus Austausch zu bringen, das zu teilen, das weiterzugeben. Zurück zu dieser Anweisung von Jesus. Nehmt kein Geldbeutel, keine Vorratstasche, keine Sandalen mit. In den Evangelien gibt es mehrere so welche Aufträge. Einmal sendet er sie zu 12 los und den anderen ist eine andere Zahl. Es sind unterschiedliche Dinge, die sie nicht mitnehmen sollen. Aber diese Aufzählung in Lukas 10, das ist die absolut radikalste, die wir in der Bibel finden. Weil dem Wanderer wird die absolute Minimalausrüstung, das absolute Minimum, wir reden nicht von Zelt oder sowas, wird ihm verwehrt. Keine Tasche. Wenn du keine Tasche dabei hast, dann kannst du auch nicht viel mitnehmen. Das ist logisch. Und wenn man wenig mitnehmen will, sollte man sich auch immer einen kleinen Rucksack kaufen. Das ist auch so ein Trick. Kein Geld. Das Wichtigste, was man überbraucht. Wenn man jetzt reist, das sagt auch meine Oma oder so, die Zahnbürste kannst du dir in dem Land noch kaufen. Das ist nicht schlimm, wenn du sie vergisst. Aber seinen Reisepass und eine Kreditkarte dabei zu haben, das ist wichtig. Und da sagt er auch, Jesus, nimm kein Geld mit. Und jetzt das Krasseste, keine Sandalen. Eigentlich hatten die Jünger nichts. Sie waren abhängig von dem, was sie bekommen haben auf dieser Reise. Sie konnten nicht wählerisch sein. Sonst wird so gesagt, seid bescheiden. Das, was man euch vorsetzt an Essen, an Unterbringung. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu finden. Irgendwie die Hoffnung, vielleicht gibt es beim Nachbarn irgendwie besseres Essen oder ich kriege eine nettere Ecke zum Schlafen. Sondern nein, bleibt dort. Komplette Abhängigkeit. Es gab keinen Plan B. Es war nicht, okay, ich habe ja in dieser Tasche immer noch ein Brot dabei. Der Plan B war, wir machen aus dieser Aktion eine Fastenfreizeit. Das war der Plan B, den es vielleicht noch gab. Aber wenn sie was essen wollten, dann waren sie abhängig. Jetzt die Frage, an der ich lange gerungen habe, warum keine Sandalen? Das finde ich den krassesten Punkt hier in dieser Aufzählung. Vielleicht, damit die Jünger die Erfahrung machen, wie es den ärmsten Leuten damals gegangen ist, die sich noch nicht mal Sandalen leisten können. Ein Gefühl zu geben, wie es ist, in Armut zu leben. In der schlimmsten Armut, dass man noch nicht mal Sandalen hatte. Oder vielleicht sind die Nicht-Sandalen tragen Ausdruck von Tempo und der Dringlichkeit, die wir in diesem Abschnitt lesen. Damals, ich habe nochmal nachgelesen, bei den Olympischen Spielen, wo es auch um Tempo ging, war man barfuß rennen, um höheres Tempo an den Tag zu legen, um schneller unterwegs zu sein. Und diese diese These für dieses Tempo und Dringlichkeit, das findet sich in Vers 4, finde ich, weil da sagt Jesus, haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Ich weiß nicht, ob er schon mal in anderen Kulturen unterwegs war, da sind Begrüßungen ein bisschen länger als hier. Zum Beispiel ich würde von meinem Naturell immer Moin sagen und der andere sagt Moin und weiter geht's. Aber in anderen Kulturen, da fängt's an, und wie geht's dir und wie geht's deinem Nachbarn und deiner Familie und deinen Ziegen und hey, ich habe hier noch einen Tee und setz dich doch zu und lass uns eine gute Zeit haben. Dieser ganze Text ist so radikal, dass es einen ganz deutlichen Fokus darauf hing. Ganz klar, ihr sollt in diese Städte und Orte und ihr sollt vom Reich Gottes erzählen. Ihr sollt diesen Frieden weitergeben und lasst euch nicht abdenken von dem, was ihr alles mithabt oder was euch geklaut werden kann oder was ihr verlieren könnt, von dem, was ihr essen wollt oder Unterkunft. Es geht diese ganz krasse Liste von Verzicht und diese Fokussierung. Und der Auftrag ist klar in Vers 9. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Einwohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ich finde das spannend, dass in diesem Vers 9 zwei Punkte sind. Zum einen der Punkt, was unser Auftrag als Christen ist, vom Reich Gottes zu erzählen, zu predigen, zu missionieren, zu evangelisieren, das zu verkünden. Und ich finde es spannend, wie wir das machen sollen. Wir reden, dass wir den Frieden verkündigen sollen. Frieden im ganzen Sinne. Danach finde ich es ein bisschen ungemütlich. Da fängt Jesus ein bisschen unsympathisch an. Das klingt für mich wie so eine Drohung. Wenn ihr das nicht macht, dann hat das Konsequenzen für euer Leben. Aber wir sollen diese Botschaft verkündigen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist der Auftrag zu heilen. Praktisch Menschen Gutes zu tun, ihnen zu helfen, diakonisch tätig zu sein. Und oft gibt es dann so zwei Lager in Gemeinden oder Christen, die einen sind auf der Seite und sagen, hey, ihr redet die ganze Zeit, aber ihr tut gar nichts dafür. Das ist doch nicht Evangelium, das ist doch nicht der Friede, das ist doch nicht die frohe Botschaft. Und dann gibt es die anderen, die sind die ganze Zeit aktiv und machen alles, aber erzählen nichts, woher sie die Motivation nehmen, warum sie es tun. Handeln und darüber reden über Jesus gehört beides zusammen. Das ist die Botschaft, das ist mein vierter Punkt. Und die Geschichte geht weiter. Diese 72 Jünger kommen nach dieser Erfahrung zurück zu Jesus. Und sie haben sicherlich Blasen an den Füßen, aber wir lesen, dass sie voller Freude waren. Und sie erzählen voller Begeisterung, wie Gott gewirkt hat, wie sie Kraft hatten, wie was passiert ist. Gottes Wirken haben sie erlebt. Und da könnte man jetzt auch viel drüber sagen, aber ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Punkt davor. Nachfolge ist herausfordernd, Verzichten und Fokussierung. Was bedeutet das für uns heute, 2018, wo heute keiner von euch überhaupt Sandalen trägt. Und sogar ich trage heute keine, obwohl ich Flipflops und Sandalen liebe. Ist diese Aussage und diese Anweisung, hey, geht ohne Sandalen los, nur was für die 72 Personen damals gewesen? Diese radikale Aufforderung. Oder wie gehen wir mit anderen radikalen Aufforderungen im Neuen Testament oder im Alten Testament auf? Feindesliebe, Teilen, Armut, Geld. Sagen wir, okay, das sind so diese Spezialaufforderungen, das ist für die Mönche. Oder die ganz radikalen oder übertriebenen Christen da. Vielleicht noch für unsere Pastoren, aber sogar die tragen Schuhe. Also eigentlich will man an diesem Text so eine Fußnote selber machen. Dieser Abschnitt ist für die Wandermönche. Wie sollen wir das heute leben oder sollen wir überhaupt heute so leben? Und was können wir aus dieser Stelle als Nichtmönche mitnehmen? Und ich möchte mit euch, und das war für mich in der Vorbereitung so ein Aha-Moment, ein Vers mir angucken, der 12 Kapitel später kommt. Das ist ungefähr 2 bis 3 Jahre später. Jesus, es ist eine Menge passiert dazwischen. Die Jünger haben viel erlebt. Aber Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und stellt ihnen eine Frage. Lukas 22, Vers 35. Und da fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstaschen und ohne Sandalen ausgesandt habe, hat euch da etwas gefehlt. Um es in meinen Worten zu sagen, Jesus fragt sie 3 Jahre danach, hey, ihr wisst noch, ne, damals die verrückte Sache, ohne Schuhe loszugehen, ne, könnt ihr euch noch dran erinnern? Und hat euch was gefehlt? Und sie sagen, nein, gar nichts. Diese Geschichte war auch für die Jünger damals etwas Besonderes. Das war ein großer Glaubensschritt für die. Das war so ein Highlight in ihrem Glaubensleben. Wenn sie das Herausforderungslevel mit Jesus unterwegs waren, sonst immer so, das war ja schon spannend, was sie erlebt haben, so in diesem Bereich war, dann war dieses Erlebnis nochmal, boah, 4 Level höher, nochmal so herausfordernder. Und in diesem besonderen Auftrag, unter diesen Umständen, in dieser Armut, konnten sie besonders erleben, dass sie versorgt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du persönlich die Bibel liest und du kommst wieder zu so einer radikalen Stelle, zu so einer Aufforderung. Feinde lieben, teilen, sich um Ausgegrenzte kümmern, mutig von Jesus erzählen. Meinst du dann, ja, nein, danke, das geht nicht. Wie soll man so leben? Wie soll man Feindesliebe praktizieren? Und vielleicht ist der Gedanke, der mir, das war auch dieses Barfußlaufen, war auch nicht durchgehend bei den Jüngern, sondern es war in diesem Punkt eine einmalige Sache. Einmal rauszutreten aus der Komfortzone, da wo man sich sicher drin vorkommt. Einmal etwas Verrücktes machen und mal sehen, ob das funktioniert, das, wo Jesus zu auffordert. Und vielleicht hast du schon länger in deinem Leben so einen Gedanken, über den du gestolpert bist. Und vielleicht ist es jetzt mal dran, das auszuprobieren, es zu wagen und dann zu erleben, wie diese Jünger, dass Gott versorgt, dass Gott Freude schenkt und dass Gott wirkt. Und wenn ich an mein Christsein denke, dann kommen mir relativ schnell dann diese besonderen Momente vor, wo ich einmal aus meiner Komfortzone rausgetreten bin, wo ich was gewagt habe. Nicht täglich, nein, aber wo diese besonderen Augenblicke waren. Und dann kommt mir auch dieser Teamgedanke von Jesus wieder, dass es auch leichter ist, auf sein Wort, auf seine Aufforderung, auf das Sprechen des Heiligen Geistes zu hören, wenn man mit mehreren unterwegs ist und das auszuprobieren, wenn man sich ermutigen kann, das zu wagen. Die Jünger sind danach mit Geld rumgezogen und mit Sandalen. Aber damals haben sie es gewagt und sie haben das erlebt. Und das wurde für sie in ihrer Glaubensbiografie ein Schlüsselmoment, wo sie erleben haben, Gott versorgt, egal wie die Umstände sind. Das konnten sie erleben. Wann war das letzte Mal, dass du Jesus so richtig herausgefordert hast? Dein Fokus in einer Sache darauf auszurichten, auf ein Projekt oder einen Zeitraum, auf Dinge verzichtet hast. Und ich glaube, dass das Kleingedruckte in der Nachfolge Jesu in diesem Text ist, dass es herausfordernd ist. Und lasst uns da gemeinsam unterwegs sein und entdecken, wie Gott wirkt, wie er versorgt und Freude schenkt. Amen.